Vorhin hat mich jemand gefragt, ob diese Erdmännchen tatsächlich was mit der Predigt zu tun haben. Ja, haben sie. Die schauen nämlich alle ganz aufmerksam in eine Richtung. Sie schauen, was da kommt, was vielleicht bedrohlich ist oder vielleicht auch sie in eine Entspannung hineinführt. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich. So schaue ich nur auf dich. So haben wir gerade gesungen. Dieses Wort ewig nehmen wir öfter mal in den Mund. Mann, das dauert ja wieder ewig. Ich habe jetzt schon eine Ewigkeit auf dich gewartet. Aber mal ehrlich, wissen wir denn, was Ewigkeit ist? Man könnte doch gerade mal etwas zu den kleineren Dimensionen sagen. Länge, Breite, Höhe, damit können wir was anfangen. Das können wir gut messen. Und dann kennen wir auch noch ein weiteres Maß, nämlich die Zeit. Und selbst mit der haben wir schon so unsere Probleme. Nicht nur, weil wir immer zu wenig davon haben. Vergangenheit und Gegenwart, die haben wir bestenfalls noch so halbwegs im Griff, meinen wir zumindest. Aber die Zukunft, die gehört ja auch zu unserer Zeitrechnung. Die ist ein Thema für sich. Von einer Ewigkeit wollen viele Menschen gar nichts wissen. Sie passt nicht in ihr Weltbild. Also weg damit. Die gibt es gar nicht, so sagt man. Zukunft können sich viele dann auch eher vorstellen. Alles das, was zum Beispiel ich jetzt in den nächsten Minuten sagen werde, gehört für euch zumindest noch zur Zukunft. Ich kenne in diesem Fall die Zukunft gewissermaßen ein wenig besser, weil ich weiß, was ich sagen will. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht und habe etliche davon hier notiert. Natürlich nicht alles, was so zwischendrin reinkommt. Aber im Großen und Ganzen weiß ich, was ich in den nächsten, Lutz, guck auf die Uhr, 23 Minuten sagen werde. Trotzdem, ich weiß nicht immer, ob nicht doch noch ein Gedanke dazukommt, mir irgendein Blitz in den Kopf schießt und sagt, ach, ich glaube, das wäre gut, wenn du das jetzt noch hinzufügst. Oder wenn der Heilige Geist mir sagt, Thomas, den Satz lass jetzt doch lieber weg und füge dies oder das hinzu. Ihr merkt, erster Versuch einer Definition, Zukunft heißt nicht wissen, was kommt und doch wissen, dass etwas passieren wird. Man spürt die Spannung in diesem Gedanken. Zu wissen, dass etwas dauernd auf uns zukommt, aber nie genau wissen, was. Dieser Gedanke kann einerseits aufregend sein oder auch interessant und manchmal vielleicht auch erschreckend. Da ist zum Beispiel aufregend die Zeit der Vorfreude auf Geschenke. Die Kinder sind ja jetzt schon raus, aber ich glaube, irgendwie haben wir uns etwas von dieser Kindheit der Vorfreude auf Geschenke erhalten. Ein Thema in der vor uns liegenden Adventszeit, dieses Erwarten, man wartet etwas herbei. Und das kann sehr schön sein. Andererseits macht uns Menschen genau diese Spannung oft so viel Kopfzerbrechen, weil wir eben so neugierig sind, was denn da kommen wird, was der andere sich für mich ausgedacht hat. Oder kommt alles so, wie wir das geplant haben? Oder kommt irgendetwas dazwischen? Heute können einige nicht hier im Gottesdienst sein, weil in den letzten Tagen in ihrem Leben etwas eingetreten ist, womit sie nicht gerechnet haben. Und jetzt sind sie im Krankenhaus oder sind zu Hause und müssen sich schonen. Wir würden gerne so viel wissen, inklusive unserer Zukunft. Nicht umsonst sind auch da Wahrsagerei, Aberglaube bei vielen Menschen hoch im Kurs. Weil wir ja so neugierig sind. Wie hieß es gestern in der Tageslosung? Nicht werde jemand unter dir gefunden, der Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Weil dann nämlich der Blick abgewendet wird auf etwas anderes, auf etwas Selbstgemachtes, auf etwas, was jemand mir vorhersagt und nicht, was ich vom Herrn erwarte. Kaum eine auflagenstarke illustrierte Zeitschrift ohne Horoskop. Und wem diese zu plump erscheinen, der befasst sich lieber mit pseudowissenschaftlicher Literatur, in der sogenannte Zukunftsforscher ihre Prognosen stellen. Anhand von Statistiken versuchen sie nachzuweisen, wie unsere Zukunft voraussichtlich aussehen wird, was sie beeinflussen kann, wer letztlich daraus einen Nutzen zieht oder auch wer Schaden davon tragen wird. Hinter all diesen Bemühungen steckt diese geheime Hoffnung, die Zukunft könnte doch noch beeinflusst werden, wenn wir nur besser Bescheid wüssten. Und doch bleibt es dabei, solange der Mensch an dem lebendigen Gott vorbei überlegt und vorbei spekuliert, bleibt ihm die wahre Zukunft verborgen. Dabei ist die Zukunft außerordentlich wichtig. Wir Menschen, besonders auch wir Christen, sollten Bescheid wissen, auch und gerade über unsere Zukunft. Die Jünger von Jesus, die wollten damals schon von ihm auf dem Laufenden gehalten werden und die wollten es wissen. Und sie sagten, wir können das in Lukas 21 nachlesen, sag mal Jesus, du machst ja immer so komische Andeutungen. Kein Stein von unserem schönen Tempel soll auf dem anderen bleiben. Was soll das denn heißen? Und wann soll das Ganze passieren? Also auch sie waren neugierig, was in der Zukunft sein wird, weil der Herr hat da irgendwelche Andeutungen gemacht. Und Jesus erzählt dann, ebenfalls in Lukas 21 ab Vers 8, er berichtet seinen Jüngern von dem, was sie erwartet. Er erzählt von falschen Erlösern, die kommen werden. Von Kriegen, von Revolutionen. Er berichtet von Naturkatastrophen, von Seuchen und Hunger auf der Welt und noch etliches mehr. Und wenn wir uns das so durchlesen oder anhören, wenn es uns jemand vorliest, dann klingt das auf den ersten Blick angsteinflößend. Wollte Jesus seinen Freunden Angst einflößen? Aber genau das will er nicht. Er, der diese Zukunftsschau von Gott, dem Vater, erhält, er möchte, dass seine Jünger nicht ahnungslos und nicht unvorbereitet durch die Welt und in die Heilsgeschichte stolpern. Aufklärung ist nötig. Aufklärung, damit die Jünger ihren Auftrag gezielter erfüllen können, damit sie wissen, er, ihr Auftraggeber, behält den Überblick. Und er tröstet sie und er verspricht ihnen die Kraft durchzuhalten. Und die gleiche Absicht verfolgt Jesus noch heute mit uns. Er klärt uns über die Zukunft auf, über das, was wirklich eintreten wird. Er ist die einzig kompetente Person in dieser Frage. Wenn er von der Zukunft redet, dann erschrecken wir vielleicht auch erstmal über die Aussagen dieser Zukunft. Aber dann merken wir, Jesus spricht ja von sich. Er redet von dem Tag, an dem er kommen wird. An dem Tag wird er einen Schlussstrich unter diesen Weltlauf ziehen. Und diesen Tag wird kein Mensch verpassen, egal ob er noch lebt oder schon gestorben ist. Entscheidend ist aber, wie wir diesen Tag erleben. Und darum eine Überschrift und einen Merksatz für den Abschnitt aus der Bibel, den ich jetzt lesen möchte. Ihr habt ihn schon gelesen, wenn ihr die Einladung aufmerksam gelesen habt. Hellwach für Zukunft und Ewigkeit. Ich möchte aus der Hoffnung für alle zitieren, aus Lukas 21, Abvers 25. Zu dieser Zeit werden an Sonne, Mond und Sternen seltsame Erscheinungen zu sehen sein. Die Völker der Erde fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil das Meer tobt und Sturmfluten über sie hereinbrechen. Die Menschen sind voll lähmender Angst und Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt. Denn eure Rettung steht kurz bevor. Jesus verdeutlichte es ihnen mit einem Vergleich. Seht euch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn ihre Zweige Blätter treiben, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass Gottes Reich unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Hellwach für Zukunft und Ewigkeit. Wachsein für den Moment, an dem Jesus wiederkommt. 4 kurze Stichwortsätze, die ich euch aufgrund dieser Verse heute mit auf den Weg in die Ewigkeit, nein, in die kommende Adventszeit geben möchte. Der erste, Augen auf, wie die Erdmännchen. Augen auf. So viel ist sicher. Der letzte Tag auf der Welt wird eine spektakuläre Sache in jeder Hinsicht. Denn er wird für alle sichtbar, hörbar und spürbar sein. Die Zeichen, die diesen Tag einleiten, sind ebenfalls sichtbar. Und sie treffen vor allem den Kosmos. Sonne, Mond und Sterne wurden genannt. Kennt man nicht nur von Kinderliedern in dieser dunklen Zeit, sondern eben auch aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium. Was genau jeweils passieren wird, lässt sich aber schwer sagen. Ich wage mir kaum vorzustellen, was es für Folgen haben wird, wenn Planet Erde zum Beispiel aus der normalen Umlaufbahn geworfen wird. Sonne und Mond werden dann ihren Schein verlieren, so heißt es. Schon im Alten Testament bei dem Propheten Joel ist es vorausgesagt. Er sagt, am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Auch der Prophet Jesaja in 24,12 spricht davon, dass die Erde taumeln und hin und her geworfen wird, ja, dass sie schrecklich zerbersten und zerfallen muss. Ganz schön heftige Vorstellung, eine schreckliche Vorstellung. Die Menschen sehen die Veränderung und wissen genau, was passieren wird, weil Wissenschaftler diesen Fall schon befürchtet und die Folgen ausgerechnet haben. Und wie reagiert die Menschheit auf der Zeitbombe Erde kurz vor ihrer Explosion? Wie ein scheues Tier, das keinen Ausweg, keine Fluchtmöglichkeit mehr sieht, zittert es am ganzen Leib, kann sich nicht mehr bewegen und stirbt fast vor Angst. So sagt es Jesus seinen Jüngern in den Versen 25 und 26 voraus. Aber vielleicht brauchen wir gar nicht so weit zu greifen. Vielleicht haben wir nur den Blick für die Zeichen der Zeit verloren. Ein Beispiel. Früher war eine Sonnenfinsternis ein Zeichen für die Unordnung der kosmischen Kräfte. Heutzutage berechnen wir Sonnenfinsternis im Voraus und sehen darin eine gewisse Ordnung und berichten über sie und bestaunen sie und kaufen irgendwelche Brillen, damit wir auch in sie hineinschauen können. Und wie steht es mit anderen Zeichen einer Zeit, die ihrem Ende entgegengeht? Ich habe anfangs bereits erwähnt, dass Jesus im gleichen Kapitel von Kriegen, von Hunger, von Seuchen, von Dürrekatastrophen gesprochen hat. Ich habe einmal gestern nachgeschaut, Kriege. Gibt es sie nicht genug? Im Jahr 2023 gab es auf der Welt so viele Gewaltkonflikte wie noch nie. Das teilten 4 deutsche Friedensforschungsinstitute bei der Vorstellung ihres Friedensgutachtens 2024 mit. und das Gutachten bilanziert, 2023 werde negativ in die Geschichte eingehen. Hunger, Tschad, Madagaskar, Jemen, Burundi, Somalia, Südsudan. Dort ist die Hungerlage als sehr ernst eingestuft. In weiteren 34 Ländern ist das Hungerniveau ernst. Man denkt aber auch an Indien und auch an Nordkorea. Und zum Stichwort Krankheit, Seuchen brauche ich nur zwei Namen nennen: Krebs und HIV. Vielleicht haben einige gedacht, ich nenne Corona. Ist bestimmt auch mit in die Liste aufzuführen, aber wenn man einmal schaut, was an Seuchen auf der Erde es gegeben hat, ist sie an 13. Stelle oder sowas. An HIV sind in den letzten Jahrzehnten 4-mal so viele Menschen gestorben wie in den 4 Jahren der Corona-Pandemie. Oft stehen Menschen diesen Tatsachen ohnmächtig gegenüber. Und natürlich haben Christen kein Recht, sich gleichgültig zu stellen und zu sagen, muss ja auch alles so kommen. Vergesst nicht, diese Worte werden denen, die an Jesus glauben, zum Trost gesagt, damit wir nicht meinen, jetzt sei alles verloren und es gäbe keine Hilfe und es gäbe keinen Retter mehr. Augen auf. Der zweite Gedanke ist Kopf hoch. Das sagt Jesus. Das sagen Seelsorger ja, sag das lieber nicht. Das hört sich so, ja, Kopf hoch, wird schon. Nee, darum geht es nicht. Es soll kein billiges Trostpflaster sein. Das wird schon wieder werden. Nein, er sagt, Kopf hoch, ihr, die ihr zu mir gehört, schaut auf mich. Ich komme, um euch zu erlösen. Und das erinnert mich an den Bericht im Alten Testament, wo das Volk Israel, als es in der Wüste Sinai war, mit Schlangen zu tun bekam. Mose sollte eine kupferne Schlange herstellen und unter dem Volk Israel in der Wüste aufrichten, sozusagen als Gottes Mittel und Prüfung im Kampf mit der Plage der Giftschlangen. Seht auf die Schlange, hat Mose gesagt, im Auftrag Gottes, seinem Volk, und dann werdet ihr am Leben bleiben, selbst wenn ihr schon von einer giftigen Schlange gebissen worden seid. Und Jesus sagt zu Petrus, Petrus, vertrau mir, sieh auf mich. Und du wirst nicht untergehen. So hören wir ihn reden, als Petrus aus dem Boot steigt, um ihm entgegenzugehen und dann doch untergeht und Jesus ihn aus dem See Genezareth wieder heraufholt. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir brauchen nicht in Angst vergehen. Wir brauchen uns nicht zu zersorgen. Vor keiner Katastrophe, keinen atomaren, biologischen, chemischen oder sonstigen Unglücken. Was nicht heißt, dass wir das einfach so hinnehmen sollten und könnten. Aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und mit ihm werden auch wir sie überwinden. So können wir hinzufügen. Wer an Jesus Christus glaubt, braucht sich nicht zu verstecken. Unsere Erlösung naht, sagt die Bibel. Wisst ihr, ich denke, dass so viele der manchmal so traurig gewordenen Christen jeden Tag so einen kleinen Schubs bräuchten, um das neu zu verstehen. Die Bibel verwendet diesen starken Vergleich Braut und Bräutigam und vergleicht damit das Verhältnis von der Gemeinde zu ihrem Herrn Jesus. Braut und Bräutigam lieben sich. Alles in ihnen sehnt sich nacheinander und zueinander. Sie gehören sich schon gegenseitig, haben sich einander versprochen. Und darum strebt alles in ihnen nach Ehe, dem gültigen und endgültigen Zusammensein. Was das für uns als Gemeinde bedeutet? Es soll uns in eine Freude hineinführen, eigentlich schwer zu beschreiben, aber es gibt Beispiele für diese Freude, die das veranschaulichen können. Viele von uns haben sicherlich schon mal von dem Missionar David Livingston, Afrika-Forscher und Missionar, gehört. Er lebt im 19. Jahrhundert, genauer gesagt von 1813 bis 1879. Als er zum zweiten Mal mit einer Trägerkolonne aus dem Stamm der Makololo Afrika durchzogen hat, ging ihm das Geld zur Neige. Mit dem Rest seiner Tauschwaren schaffte er es, einen Häuptling am Sambesi-Fluss dazu zu bewegen, für seine 300 treu ergebenen Männer zu sorgen, bis er aus England zurückgekehrt sei. Dort wollte er neue Geldmittel für seine Arbeit sammeln und seinen Leuten vom Makololo-Stamm versprach er, so schnell wie möglich wieder da zu sein. Und er versprach ihnen, dass er sie dann endlich mit einem großen Schiff in ihre eigentliche Heimat, der Insel Sansibar, zurückbringen würde. Livingston reiste ab und schon bald darauf fingen an, die Sambesi-Leute zu spotten. Meint ihr etwa, dass der weiße Mann jemals zurückkommen wird? Wo gibt es Weiße, die für Schwarze Zeit und Geld opfern? Und die Makololo antworteten, ihr kennt unseren Vater nicht. Sein Leben würde er für uns lassen. Er kommt bestimmt wieder und bringt uns nach Hause. Ein Jahr verging. Etliche Makololo wurden krank und starben. Das zweite Jahr verstrich. Und die Sambesi-Leute spotteten immer lauter. Die Makololo blieben aber umso fester dabei, er wird ganz bestimmt wiederkommen. Und eines Tages hörte man tatsächlich von Weitem ein Brausen und Rauschen und ein unbekanntes Getöse. Alles rannte runter zum Fluss. Pustend und schnaubend kam ein großes Dampfschiff heran, das erste, das je den Sambesi-Fluss befuhr. Und mit lauten Jauchzen, unser Vater, warfen sich die Makololo ins Wasser, kletterten an Bord und fielen dem Freund David Livingston um den Hals. Wie wird das erst sein, wenn Jesus eines Tages wiederkommen wird? Sollten wir ihm etwa weniger vertrauen können als einem Menschen? Er wird sein Wort wahrmachen. Ihr werdet sehen, des Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels, Vers 27. Und wer an ihn glaubt, denkt daran, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, Vers 33. Augen auf, Kopf hoch, Ballast weg. Wer Jesus so empfangen will, der muss die Hände frei haben. Stellt euch vor, ihr hättet eine schwere Last auf dem Rücken. Könnt ihr dann nach oben sehen? Natürlich sind auch Christen vor Zukunftsangst nicht geschützt. Besonders dann nicht, wenn sie sich an irgendetwas klammern, was denn doch einmal vergehen wird. Gerade in unserer westlichen Welt ist das vielleicht der Lebensstandard. Und schon beschleicht einen die Angst, was wäre, wenn ich mal auf dies oder das verzichten müsste. Oder viele klammern sich an andere Menschen so stark, dass sie keinen Sinn mehr im Leben sehen, wenn diese Beziehung einmal aufgelöst werden wird. Oder andere halten sich krampfhaft an ihrer Freizeit fest, so fest, dass sie gar kein Verständnis mehr für Gottes Zeit und Gottes Aufgaben haben. Und das sind nur einige Beispiele. Jesus sagt, Ballast weg, lass los, damit die Hände frei sind und damit ich sie füllen kann. Ich will dich mit Bleibendem, mit Ewigem beschenken, mit ewiger Freude, ewigem Frieden und ewiger Gemeinschaft mit mir. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Darum, letzter Gedanke, zugepackt. An seinen, an Jesu Worten können wir uns festhalten, mit Sicherheit. Jesus hält, was er verspricht. Und seine Worte sind ewig und unvergänglich. Und sie sind nicht dem Zahn der Zeit unterworfen. Vielmehr sind sie voller Kraft. Mit dieser Sprengkraft können sie das härteste Herz aufspringen und verändern. Lass Jesus täglich mit seiner Liebe und mit seiner Kraft an deinem Herzen arbeiten. Nicht nur in der anbrechenden Adventszeit. Und du wirst dich wundern, was er daraus machen kann. Nämlich ein Herz voller Liebe zu Gott, ein Herz voller Liebe zu anderen Menschen, ein Herz, das hellwach ist für Zukunft und Ewigkeit. Hellwach dafür, wenn Jesus Christus endlich wiederkommen wird. Darum auch wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, Augen auf, Kopf hoch, Ballast weg und zugepackt. Ich sehne mich nach einem Gott, nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe.